Resonanzen. Bild in Wort und Ton. Kunst, die verbindet. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei der nun vierten Ausgabe meines Podcasts Resonanzen. Bild in Wort und Ton. Kunst, die verbindet. Mein Name ist Dorothea und ich habe heute, wie schon beim letzten Mal angekündigt, einen besonderen Gast, nämlich den Musiker und Produzenten Christian Heidenbauer. Hallo Christian.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Naja, genau genommen bin ja ich bei dir. Ich habe mich ja hier völlig unverschämt in dein Equipment geschummelt.
Ja, es liegt bei mir zu Hause rum, also es war naheliegend.
Ja, ich weiß nicht, du hast mir das angeboten, aber ich weiß nicht, hast du dir gedacht, mit so grimmigen Aufnahmebedingungen, die ich dir vorgeschlagen habe, geht das nicht.
Nein, alles gut. Ja, ich freue mich, dass du hier bist und einfach auch in dem Setting von unserer Familie und zu Hause einfach da bist.
Ja, das freut mich total und ich weiß das zu schätzen, dass du mir da hilfst. Danke.
Gerne.
Ja, ich würde unseren Zuhörerinnen mal erzählen, warum ich dich in meinem Podcast haben wollte, was du mit Resonanzen zu tun hast. Bei den Vorbereitungen habe ich mir überlegt, mit wem ich gerne reden würde im Podcast und ich war von Anfang an klar, ich möchte mit anderen KünstlerInnen und MusikerInnen reden in Bezug auf Resonanzen, weil du ja seit Jahren mit Michael Patrick Kelly zusammenarbeitest und seine Musik ja die Grundlage zu meinem Projekt ist. Magst du vielleicht kurz erzählen, seit wann spielst du eigentlich mit ihm und wie ist es dazu gekommen?
Voll gern. Das ist insofern schön, weil es gibt ja oft mal die Fragen, wenn jetzt jemand so ein Nachwuchskünstler ist und dann fragt man, na, wie kann man es schaffen, so auf die Art, also wie kann man als Künstler überleben? Und das ist halt eine von diesen Stories, die man tatsächlich öfter hört. Also kurz zusammengefasst ist es so, ich bekam einfach aus dem Nichts einen Handyanruf und dann war da dieser Paddy Kelly am Hörer, den ich gar nicht kannte. Ich wusste nur Kelly Family und damit hatte ich insofern Connex, als dass meine Mutter, ich glaube, ich war damals Teenager, die hat dazu zu diesem Song Angel begonnen, Gitarre zu lernen und ich musste ihr das zeigen, wie das geht. Und ich bin echt gestorben.
Dabei.
Ich habe damals Metal und alles Mögliche, auf jeden Fall ganz sicher nicht Kelly Family gehört. Auf jeden Fall, der Anruf kam aus dem Nichts. Und es war das einfach nur so, dass er aufgrund einer Empfehlung einfach irgendwie an mich geraten ist. Aber ich war ja überhaupt nicht jetzt präsent und wenn auch nur regional irgendwie sichtbar unter Leuten, die, das war auch nicht die Zeit wie jetzt mit Instagram, TikTok und schieß mich tot, sondern einfach so, man kennt jemanden. Und so hat es eigentlich erst begonnen. Das war ein Anruf und das war dann damals noch tatsächlich eine Kelly Family Geschichte. Das war eine Weihnachtstour. Das Aha. hat dann so 1,5 Monate gedauert. Das war ein extra Programm dafür, eine zusammengewürfelte Band. Und dann war aber auch danach ein bisschen länger Ruhe. Der Paddy ging dann nachher weg von der Family und hat seine eigenen ersten Solo-Sachen gemacht. War dann, glaube ich, da insgesamt doch 2 Jahre oder so oder 1,5 Jahre allein, komplett allein unterwegs. Auch cool, weil das war nur auf Facebook damals. Das heißt, da gab es überhaupt gar keine Werbung, gar nichts. Einfach irgendwie, er macht einen Post auf Facebook, Konzerte und dann waren halt immer diese, keine Ahnung, 400 bis 500 oder manchmal mehr kleineren Konzertsäle ausgebucht. Und so hat er begonnen, eigentlich nach dem Kloster.
Okay, also so ganz im kleinen Stil und ganz viel selbst organisiert und so, oder?
Ja, also schon viel. Es war ein sehr kleines Besteck, genau. Also auch die Crew war enorm klein. Da war einfach, das war wirklich so von der Picke auf. Aber die Leute waren natürlich trotzdem am Start. Er konnte einfach, hat doch 50 Konzerte im Jahr spielen können. Und das war dann jetzt so die letzten Konzerte seiner Solo-Tournee. Da bekam mir dann nochmal einen Anruf. Weil ich hatte das eigentlich abgeschrieben nach der Stille Nacht-Tour. So, da war auch nichts. Und dann so, ja, könntest du dann einfach mal vorbeikommen und die letzten paar Konzerte mitspielen? Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Und dann eigentlich wenige Monate später kam dann nur der Anruf. Und da ging es dann eigentlich erst so richtig los mit ihm. Das war 2015. Und das war dann das erste eigene Album. Und so ging das Ganze dann los. Und seitdem, ja, haben wir einfach enorm viel miteinander gespielt.
Das ist jetzt schon über 10 Jahre eigentlich.
Das ist über 10 Jahre.
Wow. Nächstes Jahr, ich habe gelesen, ist wieder eine Tour, oder?
Nächstes Jahr gibt es wieder eine Tour. Ja, genau, neues Album, kommt im Oktober.
Dann bist du wieder unterwegs.
Bin wieder dabei.
Da habe ich ja ein gutes Jahr erwischt.
Ja, dass du frei Jahr bist. Der Pause.
Ja, als wir dann das erste Mal miteinander geredet haben, du und ich, ist uns eigentlich gleich klar geworden, oder zumindest mir, das ist nicht die einzige Verbindung, weil als ich dir von Resonanzen erzählt habe, hast du mir von deiner Resonanz erzählt. Weißt du noch?
Ja, absolut. Voll.
Weil ich war bei einem Konzert oder habt ihr gespielt mit Past Momentum, mit deinem aktuellen Duo in Wien. Und da habe ich dich angesprochen und auf Resonanzen gefragt. Magst du mir über Past Momentum erzählen? Was ist das für eine Gruppierung?
Also es ist ein Duo und das Duo ist jetzt wesentlich erstmal einfach Cello und Gitarre. Und das, was uns aber ausmacht, ist, dass wir, also der Christoph kommt aus Christoph Unterberger ist der Cellist, aber der ist eigentlich Filmkomponist. Also, oder kurz anders gesagt, er hat Cello studiert und wollte immer irgendwie in großen Orchestern sein und ist schlussendlich plötzlich als Filmkomponist gestrandet, ganz woanders als er wollte, aber höchst erfolgreich mit also sehr renommierten Filmen und Leuten, denen er zusammengearbeitet hat. Und gleichzeitig hat er aber dadurch auch einen ganz anderen Stil, den du hast, wenn du einfach nur jetzt Cello studierst und ganz in der Klassik bist. Also sehr crossover-mäßig. Und wir hatten uns in einer Studiosession getroffen, irgendwann mal für eine ganz eine andere Geschichte und da hat sofort geklickt. Und Cello war schon immer so ein bisschen was, was ich beneide als Gitarrist. Einfach die langen Töne, wie man das dynamisch gestalten kann, die Emotionalität, alles, was einfach dieses Instrument ausdrückt. Das hat mir selber dann schlussendlich irgendwann mal dazu geführt, mit dem Bogen auch Gitarre zu spielen und das so umzusetzen auf Gitarre, was mehr oder weniger gut oder auf jeden Fall anders funktioniert. Und das war echt ein cooler Match. Und so haben wir einfach begonnen, ja, uns einmal eine Woche zu treffen und einfach wild nur zu improvisieren, aufzunehmen. Das ist schon echt einige Jahre her. Und es blieb relativ lang liegen. Und jetzt kam aber wieder die Zeit, wo wir einfach also unbedingt was gemeinsam tun wollten, Konzerte und ein Programm auf die Beine stellen. Das ist das, was wir so das letzte halbe Jahr gemacht haben und jetzt auch schon mal die ersten Konzerte, wirklich Solo-Konzerte, aber wir haben auch andere Settings. In der Ausstellung jetzt ist schon bald jetzt Ende Mai, gibt es sowas und dann gibt es verschiedene Settings oder wo wir auch als Produktionsteam arbeiten. Also es ist so eine kleine Work-Wife, der Christoph für mich und unser Projekt Past Momentum ist kurz gesagt einfach nur dieses Ding im Moment, im Augenblick des Moments. Das ist so unser Credo. Also das hat viel mit Improvisation zu tun. Und mit dem, was einfach gerade zwischen uns passiert. So.
Ja, das ist die wortwörtliche Übersetzung auch. Past Momentum im Augenblick des Moments, oder?
Ja, also zumindest, wir können beide nicht Latein. Aber das ist eigentlich das, was wir aussagen wollten. Ja, und ich glaube, man kann das in diese Worte legen. Ja, mhm. Dieses Fließen im Moment und dieses sich blind verstehen, ein Stück weit.
Wie würdest du denn Past Momentum in nur einem Satz beschreiben?
In einem Moment Satz, ich würde einfach sagen, es ist eine Musik, die sehr beseelt ist, ruhig ist, sehr fließend und cineastisch.
Das ist schön. Also ich finde das total toll. Ihr seid zwei total leidenschaftliche Künstler. Ich habe euch ja schon zweimal live gesehen, einmal ein ganzes Konzert und einmal so ein paar Nummern. Und das war total beeindruckend. Es war irgendwie so nach dem Konzert, wie wenn man einen total packenden Kinofilm sieht und noch in den Sesseln sitzt und nicht weiß, was man jetzt dazu sagen soll. Und dann, man wird auch gerne noch einen zweiten Teil davon sehen.
Voll schön.
Genau, so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich ein bisschen über dich erkundigt, ich habe dich gegoogelt. Und da habe ich gelesen etwas, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du magst es, wenn es zu dem Zustand des Sandkastengefühls kommt, in dem man alles rundherum vergisst, wie als Kind beim Sandkastenspielen. Das hast du, die Aussage stammt aus einer Zeit, in der du bei Art Helps mitgemacht hast, bei einem Projekt mit dem Namen Res Instruments. Erzähl mal darüber. Also ich habe da aber ein bisschen reingeschaut. Also das ist total beeindruckend, die Sache, die ihr da gemacht habt.
Ja, voll. Ja, das wird mich, glaube ich, eigentlich immer prägen. Also aus ganz verschiedenen Gründen. Erstens schon mal Ukraine und diese Gesamtsituation, die noch immer da ist. Das war auch, also ich kam da mitten von der Tour und es war eigentlich in dem Jahr, ich glaube 2023, war das enorm viel los, einfach bei mir, eben mit Paddy und andere Sachen. Und dann war nochmal dieses Ding, wow, okay, jetzt geht's in die Ukraine. Und das war auch für mich familiär erst schon mal so, weil alle, die da mitwirken, machen es ehrenamtlich. Mhm. Also so, das ist auch ein Credo von Art Helps. Also natürlich der Staff, die dort quasi organisatorisch arbeiten, sind finanziert. Aber jetzt alle, die da dabei waren, die irgendwie künstlerisch arbeiten, die sind, das ist einfach komplett for free. Das war schon mal das Erste. Und dass ich mir das rausnehme und sage, ich fahre da jetzt diese, oder es waren mehr als eine Woche, einfach hin unbezahlt, lass die Familie jetzt einfach für die Tage zurück. Und natürlich für Leute von außen ist es erstmal so, okay, oh Gott, das ist saugefährlich. Mhm. So, also das war schon mal ein großer Schritt. Also insofern bedeutet es mir viel, weil es wirklich eine Sache war, die ich unbedingt machen wollte. Und gleichzeitig wusste, es ist ein Risiko und es geht natürlich auf Kosten der Familie. Und es wurde aber einfach echt getragen, unterstützt. Und das fand ich irrsinnig schön. Also es hat einfach eine persönliche Bedeutung. Und Spoiler, es war schlimm, aber es war nicht so schlimm.
Ja, und was habt ihr da gemacht? Also ihr habt da Instrumente gebaut, oder?
Also die Idee war kurzerhand, vor allem mit Jugendlichen zu arbeiten und dann Instrumente herzustellen aus irgendwelchen Dingen, die man dort findet. Also im besten Falle aus Kriegsschrott, also der aber auch nicht einfach aufzutreiben ist. Das wurde organisiert, mhm, und dann wurden einfach Instrumente gemacht und die dann schlussendlich ja auch aufgenommen.
Mhm. Ja, ich habe auf YouTube ein Video gesehen, da war so eine Gitarre mit einem Kanister als Körper.
Genau.
Und
ja,
auch ein Cello, eine ganz witzige Konstruktion, also wirklich. Schaut euch das an auf YouTube, wenn ihr Art Helps eingibt, da findet ihr recht coole Sachen.
Ja, es ist ein sehr schönes Projekt und auch die Jugendlichen waren unglaublich süß. Also ich kann mich noch erinnern an einen speziell, das war so eine Gruppe von 13-, 14-Jährigen, die kam dann in diesen Hub, der jetzt gerade aufgebaut wird in Kiew und der war einfach so absolut desinteressiert natürlich an dieser ganzen Geschichte und unmotiviert. Und nach dann ein, zwei Stunden und diesen Bauen von Instrumenten und irgendwas, das ist ja auch mit Schweißen und Schlagen und Hämmern und alles Mögliche, der war einfach so begeistert. Na, es war so toll zu sehen. Es hat mir echt, ja, es war einfach eine tolle Geschichte, ja. Und auch die sind jetzt noch immer, da gab es noch eine Gruppe von älteren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, so um die 18, 20, die sind ja voll bei Musik machen nach wie vor. Die fanden das so super, auch mit uns als Musiker im Austausch zu sein und so. Also es war wirklich echt eine schöne Zeit. Es war auch ein bisschen spooky, weil es auch einen Angriff gab und so und weil ich ein paar Reaktionen mitbekommen habe in Situationen, wo du siehst, wie diese Leute eigentlich, in welchen Zuständen die sind. Wenn du die Geschichten hörst, von einem dieser Jugendlichen war das Haus komplett zerbombt. Die mussten dann umziehen, die Familie und so. Und das sind so Sachen, wo du denkst so, boah, echt richtig krass. Und darin jetzt Musik zu machen, was Kreatives, was Konstruktives, so, das war die eigentliche Power von diesem Projekt.
Das stimmt, wenn du sagst, das Konstruktive, weil Kunst, Musik ist ja was schafft und was so viel Potenzial hat, dass ja, das Potenzial auch dann in sich selbst zu wecken und zu schauen, was man selbst auch noch machen kann, wenn von außen alles dagegen spricht.
Ja, total.
Das ist ja im Grunde genommen auch die Intention jeden Künstlers und auch von mir in mit Resonanzen, die Kunst niederschwellig greifbar zu machen, auch für Leute, die halt jetzt sagen, ich habe gar nicht so viel mit Kunst zu tun, aber durch die verschiedenen Kunstrichtungen tut man sich leichter, den Zugang zu finden. Und auch immer mit dem Gedanken, dass man nichts falsch machen kann bei der Kunst, weil das, was man empfindet, das empfindet man und da kann dann niemand sagen, das ist falsch. Selbst wenn die Intention des Künstlers vielleicht andere war, aber deine Reaktion ist valide, in welcher Form auch immer.
Ja, und vor allem, du kannst es auch, und die Jugendlichen dort haben ja auch das gleichzeitig das Problem, dass sie jetzt nicht Dinge einfach finalisieren können. Also du könntest jetzt nicht dort einfach so ein Musikvideo drehen, wie wir das dort gemacht haben, weil das Team drumherum ist groß. Dann nochmal alles, was es drum braucht, Musikproduktion, Videoproduktion, all diese Dinge, dass das Stück Resistruments, das wurde ja dann nochmal eingereicht und hat wirklich, also echt erstaunlicherweise, ziemlich viele internationale Preise abgeräumt, wirklich renommierte Preise. Das hat wahrscheinlich hauptsächlich mal auch damit zu tun, dass die Geschichte einfach sehr aktuell ist und so und Jugendliche und Ukraine und eben Musik machen und alles, was man damit verbindet, was positiv ist. Aber gleichzeitig auch, es ist einfach schön geworden, ja. Es ist einfach ein tolles Projekt. Und das bewegt diese Leute dort. Das könnten die alleine überhaupt gar nie umsetzen einfach. Das geht gar nicht. Und das zu sehen, dass was wirklich auf die Straße kommt, finde ich, das ist echt eine Power dort. Weil wir waren an diesen Orten, wo einfach alles zerschossen ist, ein Hochhaus in der Mitte durch. Dann kommt dort irgendein Typ, der lebt noch dort, das war ein Pensionist, der war wahrscheinlich knapp 80, lädt uns ein zu einer Flasche Schnaps, wir sollen ja zu ihm rüberkommen. Und ich denke mir so, wer lebt in dieser Bude? Da war kein Strom, gar nichts. Da hängen teilweise Sofas raus aus den zerbombten Häusern. Alle Fenster sind alle zerschossen, natürlich durch die Druckwellen und so. Dann kommt der und da leben Leute drin, weil die haben kein Geld, die können gar nicht anders sein. Ja. So, das geht gar nicht. Und auch dort waren Banksy dann plötzlich, das wussten wir gar nicht, haben wir dann das Kunstwerk direkt entdeckt und so. Und das war mir dann nochmal so klar, okay, aber diese Art von Kunst, dieses was tun, was auf die Beine stellen, was ausdrücken, das macht schon echt einen Unterschied und gibt echt Hoffnung, ja.
Das ist ja immer wieder schön zu sehen, was Kunst kann, ja. Total. Wie findest du denn die Verbindung der verschiedenen Sinne und Emotionen von der Kunst, die ich mit Resonanzen mache, dass ich da verschiedene Ebenen kombiniere?
Ich finde es super. Also vor allem nochmal, kommst ja auch von zwei Seiten, die mir persönlich sehr entsprechen. Also jetzt einfach das Bildnerische. Obwohl ich selber überhaupt nicht male, ist es doch so, ich hatte in der Schule einen bildnerischen Zweig. Oh. Und das waren dann doch 4 Jahre, wo wir doch ziemlich viel Zeit hatten, einfach wirklich mit Kunst zu verbringen und einfach zu malen und so. Also ich hatte nie Ambitionen in die Richtung, aber es ist schon, eines kann ich ganz klar beschreiben, also jedes Mal, wahrscheinlich hauptsächlich, wenn es wirklich zeitgenössische Kunst ist, dann besonders, wenn ich Bilder sehe, Gemälde, da passiert also sofort was bei mir. Das ist völlig krass. Das kann ich gar nicht beschreiben. Und da geht es nicht darum, dass ich das schön finden muss oder irgendwas, sondern das ist was ich sehr schnell als enorm überwältigend empfinden kann. Also wie eine Welt in sich. Wie kann das sein, dass das so ist? Wie kann das sein, dass mir das so berührt? Dass das so, ja, dass jemand so malt, dass die Dinge so aussehen, dass sie diese Farben haben, dass das so eine Welt ist, dass das was ist, was zu mir spricht, was mit mir macht. Denkt man, das ist ja eigentlich ist es ja nur ein Bild. Aber da ist viel mehr. Und ähnlich habe ich es in der Musik, nur da ist meine Wahrnehmung ein bisschen anders, weil auch was meine Profession ist, habe ich da natürlich auch einen technischen Blick drauf und dann diesen absolut ungefilterten emotionalen Blick, da kommt beides zusammen. Aber ich glaube, gerade bei der Kunst, also bei bildnerischer Kunst, habe ich den, für mich sehe das einen Vorteil, gar nicht so viel davon zu verstehen. Also ich verstehe, glaube ich, schon, wenn was wirklich gut ist, so. Aber auch nicht technisch genau, was es alles ist. Aber das macht was mit mir und ich liebe es. Also, und das geht jetzt natürlich in andere Kunstrichtungen auch. Ich würde nicht sagen, dass alle für mich gleich emotional sind oder die gleiche Resonanz erzeugen. Aber das ist wahrscheinlich eh für jeden einfach ein Stück weit anders. Aber in jedem Fall finde ich super, dass das zusammenläuft, ist nur einfach das Logischste der Welt.
Hast du dich schon inspirieren lassen von Bildern und Musik geschrieben zu einem Bild oder über ein Bild?
Noch nie so konkret. Das ist eigentlich ein interessanter Zugang. Also gerade, weil meine Gefühlswelt dadurch so krass angetriggert wird, ja, durch Bilder. Ja.
Naja, was nicht ist, kann man sagen.
Gute Idee.
Ja, du hast es gesagt, du bist künstlerisch sehr interessiert. Hast du denn Vorbilder, sei es musikalisch, menschlich, künstlerisch?
Oh ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Also ich glaube, erstmal mein Setting, als ich auf der Uni da in Wien studiert habe, also das war ein Gitarrestudium, das war deswegen cool, weil ich hatte vor, mit Kunst in dem Sinne nicht so viel zu tun im Gesamten. Also mein Begriff von Musik und von Kunst war sehr narrow, beschränkt, und das war auch gut für mich und das war auch alles cool, aber ich habe einfach keine, zu wenig Informationen, und auch mein, so meine Bildung in die Richtung war jetzt nicht wahnsinnig ausgereift. Und auf der Uni war es dann echt so, weil wir so diese Crossover von Popularmusik und Klassik hatten, allein schon mal nur das Musikalische, also diese Professoren, die da waren, das war einfach so fantastisch, das hat mir absolut, das war wirklich mind-blowing. Also dann einzutauchen, zu verstehen, die ganzen klassischen Richtungen, und dann kommt irgendwann der Bruch und dann kommt zeitgenössische Musik. Und was das bedeutet, und die konnten das auch so gut beleuchten, wie das zusammenhängt zeitgeschichtlich mit anderen Kunstgattungen, also eben zum Beispiel jetzt Malerei, was da alles passiert ist, Architektur, all diese Kunstgattungen, Formen, die dann begonnen haben, sich ganz krass zu emanzipieren und zu verändern und traditionelle Weltbilder zu brechen, und das eigentlich immer schon stattgefunden hat, mehr oder weniger stark. Und das hat mich so krass bewegt und wirklich nachhaltig beeinflusst. Obwohl ich danach, also es war einer der Hauptgründe, warum ich danach zwei oder waren es sogar 2,5 Jahre war ich im Ensemble 3000 von Franz Hautzinger. Und Franz Hautzinger ist ein Trompeter, aber der spielt jenseits von normal Trompete. Und auch alle dieses Studentenensemble, das gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, das hat mich so begeistert, weil du dort einfach, du improvisierst und du machst erstmal irgendwas, aber es ist ja völlig klar, dass du mit dem normalen Vokabular, wie du Musik machst, dort überhaupt gar keinen Platz findest, weil das funktioniert nicht. Das kommt aufgesetzt. Da gab es dann auch Leute, ja, keine Ahnung, so, ja, da könnt ihr jetzt solieren und so, und da könnt ihr jetzt irgendein Solo spielen. Das kann man machen, aber man spürt, wenn man so frei musiziert, und wenn das sind ja oft mal 30, 40 Leute gleichzeitig, das ist irgendwie komisch. Das passt nicht. Wir müssen jetzt was Gemeinsames. Es ist nur Interaktion, was hier passiert. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass jemand cool oder geil ist oder irgendwas gut kann. Das ist völlig wurscht. Ganz eine andere Ebene von, wie man überhaupt Musik macht. Ich habe es geliebt. Und da war dieses Sandkastengefühl, da möchte ich da nochmal drauf eingehen, zu 100% da. Nämlich noch dazu, auf der Uni hat man einen Haufen Instrumente. Das heißt, ich habe mir einfach irgendein Instrument geschnappt. Und einfach in dem Moment ging es los. Und der Professor war einfach total cool. Für den war das auch fein. Der fand es auch nicht als komisch, sondern wenn der spürt, dass der Approach richtig ist, dann hat, oder in dem Fall hat er auch gar kein Problem damit, ja. Einmal bin ich nur als Stimme unverstärkt auf die Bühne mit dem ganzen Orchester, habe mich schön in die Mitte hingesetzt. Ja, es war einfach geil. Also hat mich unglaublich bewegt, und es war cool, das kennenzulernen, alle möglichen Kunstgattungen, ja.
Und das war, also hast du Matura oder also Abitur gemacht und dann gleich Gitarre angefangen zu studieren?
Nicht direkt, aber ich habe noch mal ein bisschen einen kleinen Umweg über die Philosophie, das war glaube ich 1,5 Jahre, und Musikwissenschaft. Ich wollte früher studieren, aber ich habe es beim ersten Versuch nicht geschafft. Das war dann auch wirklich komplett Jazz geworden in Graz. Mhm. Auch gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und da gelandet bin, wo ich schlussendlich gelandet bin, eben diesen Crossover. Mhm. Das ist auch ganz meins, ja.
Ja, ich habe mir gestern noch deine Website angesehen, also passmoment.com und auch deine eigene christianheidenbauer.com. Da gibt es ein paar Videoaufnahmen von Konzertmitschnitten und da sind Auftritte dabei, da sind keine Ahnung wie viele zigtausend Menschen, vor denen du da spielst. Was war denn das größte Publikum, vor dem du gespielt hast? Weißt du das?
Ich habe das mal nachgelesen auf der Homepage, weil es irgendwie schwer einzuschätzen ist. Das war in Polen, gibt es Poland Rock Festival, und das ist angeblich in Europa das größte Festival, und da hatten wir ja, das war wirklich groß. also allein nur mal diese Lichtkonstruktion, also das, ich meine, das war natürlich völlig over the top. Und Donaufest Festival ist auch schon groß und nett, ja. Aber das ist nochmal so echt, viermal größer. Das, also angeblich waren 250.000 Leute dort. Was das genau heißt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht ist das ganze Festival über. Ja. Aber es war auf jeden Fall so, dieses Areal ist einfach so unfassbar groß, die Bühne ist unfassbar groß und du siehst, also seitdem kommt mir tatsächlich jede Bühne viel kleiner vor als davor. Also ich war jetzt vor kurzem irgendwann mit einem Freund in der Olympiahalle München, habe ich auch schon mal gespielt und ich habe mir da Pianisten angesehen, völlig ausverkauft alles und dachte mir so, ja, das ist wie so ein bisschen wie so ein kleiner Club.
Bist du jetzt schon total verwöhnt?
Nein, das will ich nicht sagen, aber dieses Gefühl von, was viele Menschen sind,
ja,
das hat sich verschoben.
Ja, das glaube ich. Also, das kann man aber gar nicht erfassen, oder? Wie viele Leute das da vorne stehen?
Nein, natürlich, nein, ist nicht. Aber man spielt auch ein bisschen anders, also weil du hinaus spielst wirklich. Also ja, du bist ja wirklich mit deiner Performance sozusagen wirklich dort sein einerseits. Aber das ist natürlich viel zu groß, du kannst das alles nicht mehr fassen, weil das so riesig ist. Aber jetzt eben von dem, und mein Freund mal sagt so, naja, für mich ist das schon groß in der Olympia. Ja, eh. Ist lustig, ist einfach nur die Erfahrung. Jetzt geht es nicht darum, das ist natürlich super und da waren 15.000 Leute oder irgendwas. Aber diese Art von Menschenmenge ist im Vergleich zu dem, wenn das 10-mal oder noch größer ist, einfach eine, das ist eine ganz andere Wahrnehmung und Hausnummer für mich seitdem. Also, aber nicht jetzt qualitativ, darum ja, geht es nicht. Aber einfach nur dieses, okay, das war groß. So, das ist ja, das war einfach so, wenn du sagst, okay, der Berg und ich habe zum ersten Mal irgendwie irgendwo, keine Ahnung, 300 Meter runter freien Fall oder ich habe das andere Mal, keine Ahnung, 4 Kilometer freien Fall. Mhm. Also dann ist man einfach anders in der Erfahrung. Ja.
Was macht den Unterschied, ob da jetzt 100 Leute vor dir stehen oder 100.000?
Ich weiß es nicht. Die Bühne ist größer und dieses, wo du hinschaust, ist einfach so, okay, das hört gar nie auf, so gefühlt. Das ist ja so vom Spielen her und diesen Zugang, also das ist ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es trotzdem, es ist die gleiche Begeisterung, die gleiche Leidenschaft. Natürlich, das Coole ist, du weißt, du hast dort Kameras und Riesenscreens, also deswegen muss man jetzt auch sie jetzt nicht nur abhampeln, das ist sogar eher kontraproduktiv, wenn mit Kameras und so, also dass auch ein bisschen Intimität bleibt und dass die Kameraleute auch die Chance haben, dass sie dich filmen können, anstatt dass du jetzt herumlaufst, nur um zu animieren, so auf die Art. Also das wäre jetzt so die, ja, das war natürlich dort alles da am Start und so weiter. Im besten Falle einfach ausschalten, Sandkasten-Feeling, danke, tschüss.
Ja, also ich glaube, du bist ja nicht die ganze Zeit, während du da spielst, mit dem Gedanken, oh, da sind jetzt so viele Leute, sondern du bist in deiner Musik.
Nein, und abgesehen davon übers, also das ist ja immer lustig, wenn man denkt, ja, kommt dann, schauen so viele Leute im Konzert zu, aber wenn du halt irgendwann mal eine TV-Show hast, da hängen viel mehr Leute dran.
Ja.
Oder Radio. Also so gesehen, das differenziere ich da, ja. Es ist auch egal. Wichtig ist das Sandkasten-Feeling. Wenn das da ist, dann ist es cool, dann fühlt es sich eigentlich immer cool an.
Ja.
So.
Ja, das gilt wahrscheinlich für jeden Bereich im Leben. Das Sandkasten-Feeling ist ein gutes.
Ja, meine Quelle, ja.
Spürst du das denn gleich, sei es jetzt als Sideman oder bei Pass Momentum?
Ist ein Unterschied, aber diese intrinsische Begeisterung ist trotzdem die gleiche, die Leidenschaft. Also beim einen ist, da lege ich sozusagen all meine Leidenschaft in die Kunst des anderen hinein. So, das ist schon ein Unterschied, insofern ist es nicht komplett gleich, aber die Leidenschaft in sich ist trotzdem die gleiche. Ich gebe so mein Bestes, dass das wirklich zu meinem wird. So, würde ich jetzt mal so sagen. Und bei Pass Momentum ist so, das fließt halt ganz natürlich aus dem Inneren. Da muss ich es gar nicht irgendwo reinsetzen oder mir was zu eigen machen, sondern das ist ja wirklich, das kommt ja aus dem eigenen heraus. So. Ja. Aber es ist trotzdem gar nicht so viel anders.
Aber weil du gesagt hast, bei Auftragsarbeiten mit Michael Patrick Kelly zum Beispiel, du hast auf deiner Homepage einen Ausschnitt aus Friends, Family heißt es, glaube ich. Ist das was dann schon du geschrieben hast, dieses Intro, oder ist das von Michael Patrick Kelly?
Das ist eine lustige Geschichte. Das ist wirklich lustig. Also ich weiß noch, diese Tourproben für diese Boats-Tour und dann, also das Lied hatten wir ja schon die Tour davor auch gespielt, aber es wurde völlig neu arrangiert und ich hatte plötzlich eine Mandoline in der Hand. Alles cool und war auch super und Paddy meint dann so, hey, was, könntest du einfach so 30 Sekunden, bevor das Lied anfängt, einfach irgendwas auf der Mandoline spielen. Und jetzt, Story in short, aus dem wurde dann ein Stück, das mehr oder weniger 3 bis 4 Minuten dauert, das sich einfach über die, in dem Fall 2 Jahre, entwickelt hat und wirklich dann schlussendlich ein eigenes Stück wurde. So auch, dass der Paddy irgendwann mal meinte, so, okay, du, keine Ahnung, weißt was, wir teilen uns das auch auf. Also er ist sozusagen der auch beteiligt an diesem, sozusagen an diesem generischen Schreiben im Sinne von auch als ein Impulsgeber, als jemand, weil ohne ihn wäre das nicht passiert einfach. Mhm. So, das heißt, er ist auch mitbeteiligt an dieser Komposition.
Ja.
Und den größeren Teil trage ich und es wurde ein eigenes Stück. Total lustig. Und deswegen wurde es so genannt, dass es jetzt noch schon noch einen Zusammenhang hat mit der Show und so weiter. Aber das war echt ziemlich lustig. Und es wurde dann eigentlich für mich echt eine Möglichkeit, künstlerisch was auszudrücken. Ganz unabhängig davon, der Paddy hat das komplett freigelassen, wie das dann wird schlussendlich. Und was aber lustig ist, weil es ein Popmusik-Konzert ist.
Ja, stimmt.
Und das ist jetzt nicht gerade sehr typisch Popmusik-mäßig.
Ja.
So.
Ja, aber die Auftritt, also ich habe mir das Video auch angesehen, das wird total gefeiert.
Ja, also glücklicherweise, ich meine, das ist überhaupt sehr dankbares Publikum. Aber ja, das ist interessant, dass das klappt und dass es auch noch über die 2 Jahre trotzdem drin geblieben ist und regelmäßig eigentlich vor dem Lied ja einfach diesen Moment gab, dieses Solo.
Mhm. Das ist ja dann im Prinzip auch eine Resonanz auf ein Stück von Michael Patrick Kelly, so wie ich das bei Resonanzen mache mit meinen Bildern und meinen Texten.
Eigentlich schon, ja. Aber sehr abstrakt gedacht, weil ich mir jetzt nicht dachte, ich muss was von dem Lied darstellen.
Ja.
Aber schon ein bisschen, also der Raum der Kunst 100%ig.
Ja.
Also ich habe mir da komplett die Freiheit nehmen können und dann irgendwann auf der Bühne plötzlich was improvisiert und dann fanden es alle cool und man dachte, okay, cool, mach mal von da weiter. So war das. Also es war jetzt nicht so, das ist es jetzt, sondern das hat sich wirklich so ganz organisch entwickelt.
Okay, von Mal zu Mal gewachsen.
Von Mal zu Mal, plötzlich war es irgendwie so lang und dann war es.
Und jetzt spielst du das immer das gleiche Stück, also immer das gleiche als Intro sozusagen vor diesem Lied.
Ja, es besteht ja eigentlich aus einer Improvisation. Und es gibt, ich würde eher so sagen, es ist wie ein Bausteinkasten.
Mhm.
Es gibt gewisse Ideen, die kann, aber muss ich nicht verwenden dafür. Und es gibt schon einen Teil, der ist signifikant.
Okay.
Den übernehme ich dann mehr oder weniger ziemlich gleich. Aber alles, was davor passiert und danach oder dann wirklich so ganz im Detail, bleibt immer offen improvisatorisch. So.
Okay, das heißt, ich habe einen Kern, den ich schon immer als Wiederholung habe, aber rundherum kannst du dich spielen.
Ja, also so ist das Stück einfach. Ja.
Okay. Ja, sehr spannend. Ich habe da noch ein paar spezielle Fragen für dich überlegt. Schauen wir mal. Wenn du dein Leben lang nur mehr 3 Lieder hören dürftest, welche wären das?
Oh mein Gott. Das ist so hart.
Überleg dir das gut. 3 Lieder auf endlos für dein ganzes Leben.
Oh mein Gott. Das ist so hart, das ist so gemein einfach. Aber jetzt pass auf. Also, was mir spontan kommt, ist erstmal Radiohead, Everything in its right place. Das würde mir einfach mitnehmen. Das ist einfach, keine Ahnung, das ist eine Welt. Einfach.
Okay.
Das ist so eine Welt, wo ich einfach sage, die hätte ich gerne mit mir.
Okay, das werde ich mir sicher anhören. Ich mag immer so Lieder, die andere Leute berühren. Die möchte ich mir dann auch anhören und schauen, was da drinnen steckt.
Genau, Everything in its right place. Fantastisch. Was würde ich mir sonst mitnehmen? Oh mein Gott, das ist so fies.
Ich weiß. Ich habe auch letztens überlegt, weil ich mir gefragt habe, was meine 3 Lieblingslieder sind. Das ist so schwierig zu sagen, weil das wechselt ja auch in verschiedenen Lebensphasen.
Ja, absolut, absolut. Also es sind auf jeden Fall keine Sachen, die ich jetzt so ständig hören würde. Also jetzt auch dieses Everything auf gar keinen Fall würde mir das den ganzen Tag rauf und runter reinziehen. Da würde ich schwerst depressiv werden. Das geht wirklich gar nicht.
Gibt es irgendwelche klassischen Stücke, die du die du gern hörst?
Ja, also wenn es jetzt ein klassisches Stück sein sollte, dann wäre es wahrscheinlich das Adagio for Strings von Barber. Ja, das ist einfach, das ist so krass, das Stück. Ich weiß es nicht. Das ist so emotional. Ich habe das eigentlich als Jugendlicher kennengelernt, ohne zu wissen, dass das jetzt klassische Musik ist, bei einem Vietnam-Film, Platoon. Und da kam, da wurde einer der Protagonisten starb und da wurde dieses Werk dazu gespielt.
Wirklich, bei Platoon
Platoon. Und total genial, unglaublich genial. Aber nimmt natürlich gleichzeitig dem Stück dieser Intensität, dass das hat, also gleichzeitig auch wieder viel Raum, weil man ja plötzlich Bilder dazu hat. Aber das habe ich natürlich alles schon wieder vergessen im Detail. Und das Stück für sich ist sogar eines, das wir jetzt aufnehmen mit Pass Momentum und versuchen mit Gitarre und Cello zu lösen, obwohl es ja eigentlich ein Streichquartett ist oder Streicherensemble ist.
Wow, sehr schön.
Genau, sehr schönes Stück, unglaublich. Das würde ich mitnehmen, auf jeden Fall. Und irgendwas Leichtes brauche ich schon auch noch.
Ja, so zum Raushelfen aus der Depression wieder.
Also da denke ich jetzt eher, wenn in Richtung Popmusik. Mir fällt jetzt nichts Genaues ein, glaube ich, aber es wäre irgendwas sehr Belangloses.
Ja, das ist ja auch das Schöne, oder? Dass man sich immer was holen kann, was man gerade braucht in der Musik.
Ja, da öffnet sich, hat sie bei mir viel getan, tatsächlich. Früher war das so, die coole Musik ist so und irgendwann mal so, hey, das ist einfach wie so eine Schublade aufmachen und eine Art von Musik kann so vieles nicht abbilden, was eine andere Musik kann und mit mir eben macht und wo in Resonanz geht damit. Ja.
Ja, voll schön. Was macht denn für dich die perfekte Resonanz aus? Ob jetzt zwischen Instrumenten oder zwischen Menschen?
Die perfekte Resonanz, wow, das ist…
Perfekt, okay, wir müssen nicht perfekt sein.
Lassen wir es perfekt weg, aber was? Im Sinne von, ja, dieses blind vielleicht… miteinander fließen und in Resonanz gehen können, ist schon was sehr Besonderes. Ich finde schon, dass es das manchmal gibt. Vielleicht, ich würde eher so sagen, es gelangt für mich dann zum Ruhepunkt, zum Gewissen, also in der Begegnung mit dem Menschen. Also eine Resonanz, es geht was in Resonanz, aber gleichzeitig ist es schon so, es gibt auch was, wo es ruhen kann. Weil Resonanz ist schon auch was, wenn du das beobachtest, was passiert. Bei Wasser kann man das so schön sehen. Das Wasser geht dann mit dem Impuls. Du gibst den Impuls, es entsteht eine kleine Welle und das Wasser nimmt diese Welle mit und macht es aber auch zu eigen. Also es ist eine Kombination aus beiden. Der erste Impuls braucht das Wasser, damit es überhaupt erst weitergehen kann. So. Ja. Aber das Wasser wird auch zum Impuls und umgekehrt wird, also beides verfließt. Und ich finde, das ist ein Stück weit das Tolle, zum Beispiel auch jetzt im Menschlichen oder so, wo ich sagen würde, ja, man geht plötzlich wohin, was ein Wir wird, was Gemeinsames wird. Und das ist für mich eigentlich der Ruhepol darin. Der kann auch, also jetzt oder auch privat, das kann natürlich einfach alles auch ein Ort des Austragens, des sich Verhandelns. Das alles hat damit zu tun, weil im Menschlichen ist es natürlich nicht nur so, ich haue einfach einen Stein ins Wasser und dann geht schon und das überträgt sich easy. Im Menschlichen ist es viel komplexer, einfach, dass das gemeinsame Einschwingen auf etwas passiert und gleichzeitig aber doch, wenn diese Richtungen stimmen, dann, und wenn dieses Gröbere da ist, so dieses Grundding von ich liebe dich, ich akzeptiere dich, wenn das da ist, dann passiert eigentlich die echte Resonanz, finde ich. Und das hat auch damit zu tun, nicht nur mit Menschen zu tun, finde ich, sondern auch eigentlich mit allen Dingen. Erst dann habe ich das Gefühl, kann ich überhaupt derjenige sein, der nicht nur der Impulsgeber ist, sondern jemand sein, der auch Impulse empfangen kann.
Ja.
So, und das ist das, wo ich sagen würde, ja, das bedeutet für mich in Resonanz gehen, beides. Impulse geben, aber auch wirklich versuchen, in Resonanz gehen zu können überhaupt. Geht nicht immer gleich leicht.
Ja.
Also, und es gibt auch Grenzen, ja. Es gibt einfach Grenzen, ja. Die muss man dann auch anerkennen und sagen, okay.
Das ist voll die schöne Überlegung. Dann hat Resonanzen ja eigentlich ganz viel mit Liebe auch zu tun. Sei es zwischenmenschlich, als auch in der Musik. Das ist eine sehr schöne Betrachtungsweise. Danke dafür. Was war denn der schönste Auftrittsort, an dem du hier gespielt hast? Gibt es da etwas, woran du dich erinnerst oder sagst, das war besonders?
Ja, da gibt es viel. da gibt es echt viel.
Ja, irgendeine eine Location, die irgendwie besonders war.
Was mir jetzt vom letzten Jahr kommt, wirklich sehr geil, war diese Open Air direkt auf einer Skipiste.
Auf einer Skipiste?
Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo es genau war. War es Deutschland, Schweiz oder ist da eh egal. Ist auch egal. Jedenfalls das wirklich Lustige. Erstens mal, es war saukalt natürlich. Und die haben dann immer so Heizstrahler und so. Aber ich weiß nicht, was mein Gefühl, meine Erinnerung ist noch so klar. Da kommen dann die Skifahrer vorbei und das Konzert war so, keine Ahnung, 4.000 Leute oder 5.000 und eh mit einem abgesperrten Areal. Und dann nehmen aber die Skipiste, die ganz normalen Skifahrer, und die blieben dann natürlich auch stehen.
Mitten, also
einfach
auf dem Hang?
Ja, am Hang. Jedenfalls, das war so ein lustiges Gefühl.
Ja.
Weißt du, das ist so richtig lustig und die sind ja dann alle so lustig drauf und dann irgendwo weiter weg waren und die Skihütten. Also das ganze Feeling, Ambiente war einfach fantastisch.
Ja.
Das war wirklich lustig. Das war mal auf jeden Fall was anderes. Dann erinnere ich mich nochmal an den Winterpass auf. Ich weiß nicht, warum ich das gemerkt habe, das war in St. Anton oder so. Jedenfalls, das war ein klirrend kalter Tag. Es war wirklich sowas von saukalt. Alles Schnee und so und alles cool, nur weil es so enorm kalt war und Paddy meinte damals, ja, und lass uns Areski spielen. Das ist so eine spanische Flamenco, Rumba-Flamenco-Nummer und darin hatte ich immer mein Solo mit einer Akustikgitarre und ich dachte mir nur, das darf nicht wahr sein. Meine Finger, ich sag's dir, die sind eingefroren. Ich war dann so beim Solo und dann, weißt du, deine Finger und du denkst so, okay, ich kann sie nur halb so schnell bewegen. So lustig. Auch eine coole Situation. War auch eine lustige Bühne. Eines fällt mir jetzt nur spontan ein, eine Pferdetrab-Rennbahn. Das war auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ich finde solche Sachen total cool.
Ja.
Das merke ich mir einfach. Weil das, du siehst dann so, du bist quasi schon fast auf dieser Rennbahn und so und du denkst so, irgendwie, da, die Bühne, das ist alles komisch hier. Das passt doch überhaupt nicht. Auf dem Schiff natürlich, auch herrlich, voll cool. Also hat man schon einige Sachen, die mir einfallen. Das war auch immer toll.
Ja.
Weil es einfach so ein anderes Setting ist, das du hast. Ja, und da gibt es wahrscheinlich noch so einiges, was mir gar nicht einfällt. Aber also ich durfte wirklich schon echt coole Sachen machen, die ungewöhnlich sind.
Na, ich habe mir gedacht, du sagst vielleicht die Elbphilharmonie.
Die Elbphilharmonie, ja, das stimmt. Die Elbphilharmonie, die, ja gut, die ist so ikonisch. Ja, die hat mir viel bedeutet. Aber es war auch ein bisschen im Vorübergehen. Ich glaube, ich habe erst im Nachhinein dann nochmal so richtig das verarbeitet und mir gedacht so, wow, okay, das ist die Elbphilharmonie, also krass. Und da war jetzt dort und noch dazu, da war auch dieses Friends or Family, da durfte ich das spielen und Paddy ist währenddessen durch diese ganze Philharmonie, der musste da einen recht weiten Weg herumlaufen, dass er beim nächsten Song plötzlich irgendwo ganz woanders auf der Galerie oben steht und sagt zu mir, weißt du was, spiel ein bisschen länger als sonst. Okay, ja, I take it.
Oh, sehr cool, ich habe da auch den Ausschnitt gesehen auf YouTube davon. Ich finde diese Location so genial. Und mich hat, ich habe Tagebuch Slam schon öfters gemacht und die Moderatorin fragt dort immer, was auf der Bucketlist steht von einem. Und auf meiner Bucketlist steht, ich will irgendwann in der Elbphilharmonie auftreten.
Sehr zu empfehlen.
Ja.
Kleine Anekdote einfach von dem Abend. Also das war natürlich alles fantastisch dort, aber gleichzeitig einfach deswegen lustig, weil wir hatten, da gibt es unten auf der Bühne hinten Verbau. Das ist so eine Art Kunstklanginstallation, also auch der Akustik wegen. Und du kannst das eigentlich selber nicht wirklich gut öffnen, weil das ist so wie eine Tontüre, die Löcher hat und das ist ziemlich schwer und so weiter. Und wir hatten uns das ganz klar ausgemacht, wie unser Bühnenauftritt sein würde. Das ist also genau hinter der Bühne und wir stehen da schon dort und die Leute, da kann man ja durchsehen, weil das sind Löcher. Das heißt, die kriegen das dann auch irgendwann mit, da stehen schon die Künstler. So, jetzt ist es so, oder ich glaube, es war in einer Pause, so nicht der Beginn des Konzerts, sondern wir hatten eine Pause, Paddy hat allein gespielt, ganze Band hinten, verschwindet hinten und dann wollen wir wieder raus und kommen nicht raus, weil jemand vom Staff von der Crew hat vergessen, dass er dort sein muss, uns öffnen. Und dann standen wir da und wir kommen nicht raus. Und dann die Leute haben eh schon so ein bisschen gekichert. Und wir mussten dann irgendwie einen Weg rausfinden und kamen an ganz komischen Orten raus. Das ist einfach so absurd, so weil es jeder checkt, da ist was schief gelaufen.
Ja.
Und es war aber gleichzeitig super sympathisch und lustig.
Gibt es einen bestimmten Ort, wo du sagst, da würdest du gerne mal spielen?
Ein Heißluftballon.
In einem Heißluftballon.
Das finde ich richtig cool, ja.
Spannende Idee.
Also irgendwas, was in der Luft ist.
Ich stelle mir das gerade vor, wenn du das sagst, du magst das Solo, kann ich mir das noch vorstellen. Wenn du sagst, du magst mit der Band, dann brauchst du eine ganze Armee an Heißluftballons.
Nein, mit Pass Momentum, das fände ich richtig super. So der Christoph auf einem Heißluftballon, nie auf dem anderen oder so, keine Ahnung.
Ja.
Also einfach mit so einer tollen, ja, keine Ahnung, fliegt man über Berge oder irgendwas, was einfach sehr inspirierend und sehr schön ist.
Ja.
So, das fände ich richtig cool.
Ich kann dann übrigens die Liste der ungewöhnlichen Orte, an denen du aufgetreten bist, noch erweitern, weil du mit Pass Momentum am 15. August bei mir in Wieselburg bei der Finissage von Resonanzen auftreten wirst. Und das findet in der alten Färberei bei uns statt. Bist du da auch schon so gespannt drauf?
Ja, mega gespannt. Wir werden auf das eingehen, was du, ich möchte ja kommen zu deiner Eröffnung oder auf jeden Fall spätestens davor irgendwas sehen von dem, von der Ausstellung, um einfach ein Gefühl dafür zu haben, was das sein wird. Und das ist ja das Coole, dass wir auf das auch ein Stück weit eingehen können dann.
Ganz genau. Und darauf bin ich schon so neugierig, wie wir das gemeinsam umsetzen werden. Wie wir den Kreis schließen zwischen dem Ursprung im Michael Patrick Kellys Musik über meine Bilder und Texte bis hin zur Musik von Pass Momentum. Mit dir als Gitarristen, der ja die ganzen Lieder von Michael Patrick sehr gut kennt, das wird was ganz Außergewöhnliches werden. Ja, Christian, ich danke dir für dieses wirklich wunderschöne Gespräch mit dir und für den Einblick in dein musikalisches Herz. Und wir sind beim Ende angelangt unserer heutigen Folge, die eh ein bisschen länger gedauert hat als die bisherigen, aber es war einfach so interessant mit dir, Christian.
Danke, Dorothea.
Auch in der nächsten Folge habe ich eine musikalische Gästin bei mir. Das wird die Sängerin Clara Wangler sein, die bei der Vernissage am 19. Juli mit unserer tollen Liveband singen wird. Da freue ich mich auch schon drauf und bis zum nächsten Mal. Bleibt inspiriert. Eure Dorothea.